Liebe Gemeinde, wir haben in den letzten Wochen anhand des Epheserbriefs gehört, was die Berufung eines jeden Gläubigen, also alle Gläubigen, als geliebte Kinder Gottes ist, wie wir eben entsprechend leben sollen. Wir haben gesehen, dass es in allen Bereichen und Beziehungen unseres Lebens, dass das eine Auswirkung haben soll. Letzte Woche haben wir auch gehört, dass das christliche Leben ein Kampf ist, mit dem Bild eines zum Kampf ausgestatteten Soldaten hat uns Gott durch Paulus ermutigt, gegen alle Angriffe des Bösen standzuhalten. Eine sehr bildhafte Stelle haben wir letzte Woche angeschaut. Ich glaube, wir können alle aber zugeben, dass wir uns an der einen oder anderen Stelle immer wieder richtig schwer tun, so zu leben und zu kämpfen, wie Gott, unser liebender Vater, es will. Wenn wir über die Sachen nachdenken, die wir in den letzten Wochen seit das neue Jahr, wenn wir darüber nachdenken, was wir gehört haben, vielleicht an der einen oder anderen Stelle sind wir ein bisschen überfordert. Und deshalb sehr passend am Ende des Briefes und somit unsere Predigtreihe auch durch die zweite Hälfte des Epheserbriefs wird unsere Aufmerksamkeit auf drei Arten von Beistand gelenkt, die Gott uns gibt. Wir werden als Kinder Gottes gestärkt durch das Gebet füreinander. Das ist Kapitel 6, die Verse 18 bis 20. Und dann in die Verse 21 bis 22 geht es darum, dass die Kinder Gottes getröstet in der Gemeinschaft miteinander sind. Und dann in den letzten zwei Verse unser heutiger Predigtext und des Buchs lernen wir, dass Kinder Gottes gesegnet werden von Gott für ihr Glaubensleben. Also drei Punkte, die wir uns heute anschauen. Wie gesagt, der Text ist Kapitel 6, Epheser 6, die Verse 18 bis 24. Über diese drei Formen des Beistands wollen wir eben heute nachdenken. Das ist auch in eure Predigtblätter, wenn ihr die eins am Eingang bekommen habt. Davor möchte ich aber mit uns beten. Vater, wir danken dir, dass wir dein Wort haben. Wir danken dir, dass du zu uns sprechen willst. Ich bete, dass du zu uns redest heute Morgen, Herr, dass du uns hilfst, auch zu konzentrieren, dass du mir hilfst, klar, dein Wort auszulegen. Ich bete, Herr, dass du uns segnest. Amen. Paulus hat gerade die Epheser ermutigt, im Glaubenskampf standzuhalten und nicht nachzugeben. Dazu hat Gott uns wertvolle Waffen gegeben, damit sie und wir in der Lage sind, das zu tun. Und die Epheser kannten sehr wohl den Kampf des Glaubens. Ja, sie lebten in einer Gesellschaft, die andere Götter ehrten, andere Werte vertraten und an den Ein-Gott-Glauben der Christen sehr Anstoß genommen haben. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber die Christen waren als Atheisten bekannt in der ersten Jahrhundert und zweiten Jahrhundert, weil sie eben einen Ein-Gott-Glauben haben und nicht viel Götter-Glauben hatten. Das ist der Gesellschaft, in der sie lebten. Sie kannten den Kampf des Glaubens. Daher sollte das Wissen um die Sachen, die Gott ihnen gegeben haben, ja wie die Wahrheit, das Evangelium, das Wort und so weiter, sie ermutigen, sie stärken. Aber es ist nicht so, dass Gott den Ephesern und uns ein paar Waffen gibt und dann lässt uns allein und sagt, okay, ihr seid jetzt dran. Nein, er will da sein. Er will an den Front mit uns sein. Und er will in jeder Situation und jedem Umstand seinen Kindern zur Seite stehen. Und deshalb der Aufruf zu beten in den Versen 18 bis 20, und ich lese die jetzt vor. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Diese Verse sind mit den vorangehenden Versen unmittelbar verbunden. Also genau übersetzt ist diese Aufforderung zum Beten eigentlich kein neuer, selbstständiger Gedanke, sondern Paulus fordert hier die Epheser und auch uns auf, den Kampf des Glaubens mit oder durch Gebet zu begleiten. Ja, das kommt nicht so rüber in diese Übersetzung, aber die Schlachterübersetzung bringt das gut zum Ausdruck. Ich lese das aus der Schlachterübersetzung, also Vers 17 schon, einfach, dass ihr diese Verbindung seht. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist. Ja, also dein Punkt ist, macht das alles, was ich euch gerade gesagt habe, parallel mit Beten. Ja, das soll mit Gebet begleitet werden. Gebet ist also unerlässlich für unser Glaubensleben und soll zu allem, was wir als Christen machen, dazugehören. Wenn ihr diese Verse seht, also Vers 18, ihr seht viermal das Wort alle. Ja? Also in der Luther-Übersetzung, leider hier sehen wir das nur dreimal. Also alle Zeit, alle Beharrlichkeiten, alle Heiligen. Da gibt es tatsächlich ein viertes, also vor den mit Bitten und Flehen, also alle Bitten und Flehen, das ist auch dabei. Ja, also diese Superlativen zeigen uns, wie allumfassend das Ganze sein soll. Ja, alle Zeit, sie sollen immer, zu jeder Gelegenheit beten. Mit allen Bitten und Flehen, also für alles, alle Arten von Nöten und Dinge. Mit aller Beharrlichkeit und Flehen wachen. Das Wachen erinnert uns an die Worte von Jesus, ja, der gesagt hat, wir sollen jederzeit wachsam sein, nicht verschlafen, nicht passiv, sondern aktiv nach ihm Ausschau halten. Das ist, was Jesus gesagt hat. Und in diesem Kontext sagt Paulus, also benutzt die gleichen Worte und es ist der gleiche Gedanke. In diesem Kontext heißt es, inständig beten, ja, dranbleibend, nicht aufgebend. Ja, sich aktiv im Gebet einsetzen und das immer, ja, also mit aller Beharrlichkeit und Flehen wachen. Und dann das Letzte für alle Heiligen, das Letzte alle, für alle Heiligen. In anderen Worten, nicht uns um uns selbst drehend. Ja, das ist eine Tendenz für uns, dass wir vor allem für uns selbst beten. Paulus sagt, ja, ihr dürft für euch selbst beten, aber für alle Heiligen auch. Nicht nur für uns oder unsere Familie oder unseren engsten Freundeskreis, sondern auch breiter. Für die Gemeinde. Hier vor Ort. Und auch weltweit. Ihr könnt damit anfangen, das machen wir als Staff-Team, dass wir jede Woche für 8 Mitglieder beten. Also wir gehen durch die Mitgliederheft und für jede Woche beten wir für 8 Mitglieder. Das könnt ihr auch selber zu Hause machen mit eurem Mitgliederheft. Und natürlich nicht nur für Gläubigen hier in der Gemeinde, sondern weltweit. Ich hoffe, ihr seht, das ist ziemlich allumfassend. Ja? Damit soll für alle Christen in allen Umständen zu jeder Zeit gebetet werden. Gott will, dass seine Kinder füreinander im Gebet eintreten, dass sie einander im Gebet unterstützen. So teilt Gott uns seinen Beistand mit. Ja, mittels der Gebete von Christen füreinander erleben Christen Gottes Beistand. Deswegen ist es so wichtig, dass wir betende Christen und eine betende Gemeinde sind. Lass uns ganz persönlich und als Gemeinde diese Ermutigung hören. Ja, lass uns alle Zeit für alles beständig und für alle beten. Und bedenkt dabei, mit welchem Ziel wir beten. Ja? Denn Gott gibt uns hier die Richtung oder die Perspektive, die wir beim Gebet füreinander haben sollen. Ja, es heißt hier in Vers 18, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist. Ja, im Geist. Das bedeutet, dass wir in unseren Gebeten vor allem vom Geist und von geistlichen Anliegen geleitet werden sollen. In anderen Worten, dass wir geistlich beten. stellen uns eine Frage. Suchen wir in unseren Gebeten vor allem das weltliche Wohl von uns selbst und anderen Menschen, also das diesseitige Wohl? Oder sind wir in unseren Gebeten vor allem auf Geistliches fokussiert? Diese Frage kann jeder von uns mitnehmen. Nun, das heißt nicht, dass wir nicht für alles beten können. Wir können für eine Wohnung bitten, wenn wir keine haben. Wir können für eine Förderung bitten und so weiter. Also das ist alles okay, aber ist das, was uns vor allem treibt in unseren Gebeten? Worauf Paulus hier hinaus will, ist, dass wir unsere Anliegen, egal was sie sind, mit geistlichen Brillen betrachten, ja? Und sie vor dem Herrn bringen. Zum Beispiel, Kinder, nicht nur, dass ihr in der Schule gute Noten bekommt, dafür könnt ihr beten, aber vor allem betet, dass ihr eure Mitschüler freundlich begegnen und behandeln. Gerade auch die, die sonst niemand freundlich behandelt. So zeigt ihr euren Mitschülern etwas von Gottes allgemeiner Menschenliebe. Eltern, betet nicht nur für gute Noten für eure Kinder oder einen guten Job in der Zukunft. Betet auch, dass sie Jesus Christus kennenlernen. Sogar vor allem, dass sie Jesus Christus kennenlernen. Wenn du arbeitest, nicht einfach dafür beten, dass Gott dir jene Stelle schenkt oder diese, sondern wie du die Position und die Ressourcen, die du hast, benutzen kannst, um Gottes Wirken durch dich mehr Raum und Möglichkeiten zu geben. Wenn du krank bist, nicht einfach, dass Gott Krankheit wegnimmt, also ihr dürft dafür beten, aber betet auch, dass Gott dir und anderen in der Krankheit zeigt, dass er fürsorgend ist, dass er genug ist, dass er dir Halt gibt. So viele kranke Menschen haben so ein wunderbares Zeugnis davon und strahlen mit ihrem Leben aus, wie real Gottes Präsenz ist und Gegenwart ist. Das sind geistliche Anliegen, verbunden mit sonstigen Anliegen. Und dann Paulus liefert uns in den Versen 19 und 20 ein konkretes Beispiel dafür. Ja, wozu er eben die Christen in Vers 18 auffordert. Zuerst zeigt er, dass auch er, der Apostel Paulus, auf die Gebeten der Glaubensgeschwister angewiesen ist. Ja, auch er braucht diese Gebete. Er will nicht ohne ihren Beistand auskommen. Genauso brauchen wir die Gebete unserer Glaubensgeschwister und sie die unseren. Und dann nennt Paulus ein konkretes Anliegen. Er ist ja im Gefängnis. Das bekommen wir mit am Anfang von Kapitel 3 zum Beispiel oder auch hier. Also der sagt über seine Ketten, er redet über seine Ketten. Man könnte erwarten, dass er die Christen bittet für seine Befreiung. Ja? Also dass er bittet für die Christen, dass sie für seine Befreiung beten. Und sicherlich haben sie das auch getan und das ist auch in Ordnung. Aber vor allem sollen sie beten, dass er sich von seinen Ketten nicht einschüchtern lässt, sondern dass er freimutig seinen Mund auftut und das Evangelium verkündigt. Ja, das ist ein Beispiel davon, wie man für einen Anliegen geistlich, geistgesinnt betet. Und wir haben andere Beispiele auch in Epheserbrief, also am Ende von Kapitel 1 oder am Ende von Kapitel 3, wo er für die Epheser betet und er betet vor allem für geistliche Sachen. Also ihr Lieben, betet für alles, aber insbesondere für das geistliche Wohl von euch selbst und eurer Geschwister. Nun, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich die Aufforderung höre, zu beten und so allumfassend, wie es hier steht, kommen mir zwei Gedanken im Kopf. Das erste, wie kläglich ich scheitere in meinem Glaubensleben. Das ist der erste Gedanke, den ich habe. Und dann das zweite Gedanke, gleich das Gefühl der Überforderung und Last. Vielleicht erlebt ihr das auch. Wenn nicht, ich preise den Herrn. Ich glaube, ihr seid eher die Minderheit. Ich glaube, die meisten von uns hadern und kämpfen in unserem Gebetsleben. Am Anfang dieser Woche saßen Catherine und ich im Zöttl, Kaffee und Kuchen, ich liebe das, und haben über ein Thema geredet. Catherine schlug in dem Zug vor, dass wir eben einen Gebetstreff bezüglich dieses Themas organisieren, bei uns zu Hause, damit wir dafür beten. Meine Reaktion, muss ehrlich zugeben, war, oh, nicht noch mehr beten. Ich musste Buße tun über diese Reaktion, ich war falsch. Aber die Reaktion hat auch offenbart, wie ich Gebet oft empfinde. Es ist für mich oft nicht mehr als eine Pflicht, die man einfach erfüllt. Aber lass uns für einen Augenblick nochmal vor Augen führen, was für ein Privileg das Beten ist. Kleine Kinder, also wir, kleine Kinder, die über nichts Kontrolle haben, die viele Nöte, Leid, Sorgen und Ängste haben, haben einen Vater, der jederzeit zugänglich ist, der allmächtig ist und über alles Kontrolle hat und über alle Ressourcen und Mittel des Universums verfügt, der diese kleinen Kinder sehr liebt und ihnen nichts Gutes vorenthalten will. Dieser Vater sagt seinen Kindern, ihr dürft mich jederzeit anrufen. Ich bin für euch da. Es ist so ein Privileg, durch Jesus Christus Zugang zu unserem himmlischen Vater zu haben. Lass uns fröhlich und bereitwillig zu ihm gehen. Gottes Beistand können wir erleben durch unsere Gebete füreinander. Lass uns also uns durch das Gebet füreinander stärken. Bisher habe ich vor allem zu Christen, zu Gottes Kindern geredet, ja, die Gott als ihren persönlichen Vater kennen. Aber auch dich möchte ich ansprechen, wenn du Gott noch nicht als deinen Vater kennst. Ich möchte ermutigen, dich Gott hinzuwenden. Es gibt ein Gebet, das er immer gerne hört und das gleichzeitig geistlich ist. Egal, wer das betet. Das ist das Gebet um Vergebung und Errettung. Denn er hat Jesus in die Welt gesandt, als Retter für jeden, der ihn anruft. Und jeder, der sich ihm in Glauben zuwendet, macht er zu seinem Kind. Auch du darfst beten. Und ich möchte dich ermutigen, das zu tun, wenn du das noch nicht getan hast. Und rede gerne mit der Person, die neben dir sitzt, nach dem Gottesdienst oder mit mir an der Tür da hinten, wenn du mehr wissen willst. Das war der erste Punkt. Ja? Gestärkt durch das Gebet füreinander. Und dann das zweite Punkt. Getröstet in der Gemeinschaft miteinander. Getröstet in der Gemeinschaft miteinander. Gott sorgt für Beistand bei seinen Kindern, auch durch die Gemeinschaft unter seinen Kindern. Verse 21 und 22. Damit aber auch ihr wisst, wie es um mich steht und was ich mache, wird euch Tychikus alles berichten, mein lieber Bruder und treuer Diener in dem Herrn. Denn ich eben dazu gesandt habe zu euch, dass ihr erfahrt, wie es um uns steht und dass er eure Herzen tröste. Getröstet in der Gemeinschaft miteinander. Wir wissen, dass die Epheser Paulus wirklich liebten, also dass die Geschwister aus Ephesus und Paulus auch sie. Also wenn ihr Hausaufgabe wollt für später, liest Apostelgeschichte 20. Da redet Paulus mit den Ältesten von Ephesus und er verabschiedet sich von den Ältesten dort. Und wir lesen, dass sie laut weinen, dass alle laut weinen, also Paulus inklusive, weil sie betrübt sind, dass sie ihn nicht mehr sehen. Sie haben eine sehr starke Liebe füreinander. Die Gemeinschaft, die Paulus und die Epheser miteinander haben, war ihnen so wertvoll. Und nun sind sie getrennt. Deshalb ist es ihm sehr wichtig, auch über die Ferne alles zu tun, um diese Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Er tut das durch Briefschreiben und durch Boten, wie der Tychikus. Dabei zeigt Paulus, dass die Gemeinschaft mit Geschwistern ihm und den Ephesern eine kostbare Sache ist. Also für Paulus sehen wir, wie sehr er durch christliche Gemeinschaft ermutigt ist. Ja, er sagt hier, er schätzt Tychikus wie einen geliebten Bruder und auch, weil Tychikus mit ihm dem Herrn treu dient. Solche Weggefährten waren Paulus immer sehr wichtig. In fast allen seinen Briefen bringt er das eben zum Ausdruck. Ihr könnt es nachher auch nachschauen. Ja, seine Mitstreiter waren ihm sehr wichtig, seine Begleiter waren ihm sehr wichtig. Nicht nur das, sondern Paulus will auch, dass seine Leser wissen, wie es ihm geht. Also, dass die Epheser wissen, wie es ihm geht. So dass sie an ihm und seiner Situation Anteil haben können. Denn auch das ist ihm eine große Ermutigung. Ja, so wissen sie genauer, wie sie ihn unterstützen können. Zum Beispiel durch Gebet, durch materielle Unterstützung und so weiter. Dadurch hat Paulus den Eindruck, dass er nicht alleine ist. Das bringt er auch in seinen anderen Briefen zum Ausdruck, nicht nur hier. Und in dem Dienst von Paulus waren die schwierigsten und herzzerreißendsten Momente für Paulus die, an denen er von Menschen vergessen oder verlassen wurde. Das waren die schwierigsten Momente, die er hatte. Also das ist Paulus, also der zeigt, er schätzt das sehr, diese Gemeinschaft mit anderen Geschwistern. Aber Paulus will auch, dass die Epheser ermutigt sind. Ja, das sagt er am Ende von Vers 22. Er will die Epheser Anteil haben lassen an ihm, damit auch ihre Herzen getröstet werden. Es wird ihnen und ihrem Glauben gut tun, über Paulus, über seine Aktivitäten, über seine Umstände, seine Gemütslage und die seine Mitstreiter zu hören. Das wird ihnen gut tun. Das zeigt, ihr Lieben, wie wichtig es ist, dass Christen in der Gemeinschaft der Gläubigen sind. Die Gemeinschaft der Gläubigen ist ein wichtiges Mittel, das Gott gebraucht, um seinen Kindern in ihrem Glaubensleben zu ermutigen und zu trösten. Es tut uns und unserem Glauben wohl, wenn wir uns gegenseitig öffnen, wenn wir andere Geschwister in unser Leben reinlassen und wir in das Leben der anderen reingelassen werden. Es ermutigt und stärkt uns und wir ermutigen und stärken andere dabei. Ist das uns bewusst? In letzter Zeit wurden wir, also Catherine und ich, von einigen Familien und Freunden aus der Gemeinde eingeladen und wir hatten auch einigen bei uns zu Besuch. Also wie immer, ich genieße das Essen, das wir haben. Es war immer sehr lecker. Aber wenn ich über diese Abende nachdenke, was mich an den Abenden am meisten gefreut hat, was wirklich schön war, war aus dem Leben von diesen Geschwistern zu hören, und zu hören, wie der Glaube so eine sichtbare Auswirkung in ihrem Leben hat, in ihrem Alltag, in ihren Erfahrungen, in ihre Perspektiven, wie sie über Dinge nachdenken, auch in ihre Wünschen. Es war so klar und es war so schön zu hören, so ermutigend. Und ich bin nicht so der weinende Mensch, aber innerlich und vielleicht auch äußerlich würde ich an der einen oder anderen Stelle wirklich zu Tränen gerührt. Ich war Gott dankbar nach jedem Abend und ich war auch in meinen eigenen Glauben ermutigt. Ich bin dankbar für die Gemeinschaft in dieser Gemeinde. Es ist so ein Segen. Und deswegen möchte ich uns alle ermutigen, öffnet euch. Ihr wisst gar nicht, was für wertvolle Momente ihr verpasst, wenn ihr das nicht tut. Ich möchte in Bezug auf diesen Punkt auf zwei Weisen herausfordern. Das eine habe ich eigentlich schon gesagt. Wage es, dich zu öffnen. Seid kein Einzelgänger oder individualistische Christen. Es gibt viele Gründe, warum wir uns oft nicht öffnen. Manchmal sind wir zu beschäftigt dafür. Wir haben einfach keine Zeit. Wir sind häufig zu busy mit uns selbst oder mit unseren eigenen Familien oder mit der Arbeit oder Studium oder was auch immer. Das rutscht dann nach hinten. Manchmal haben wir Angst, uns zu öffnen. Wir wollen nicht, dass die Menschen uns zu nahe kommen. Denn dann sehen sie das oder das über mich. Und das wäre ja peinlich. Bei anderen hat das mit Persönlichkeit zu tun und das an sich ist okay, aber es darf nicht zu einer Ausrede werden. Es darf nicht dazu führen, dass wir uns immer zurückziehen und sagen, ja, das ist einfach so, das ist einfach wie ich bin. Das ist nicht gesund. Wir brauchen vielleicht nicht alle die gleiche Menge von Gemeinschaft, aber wir brauchen alle Gemeinschaft. Egal was der Grund ist, ist die Gefahr real, dass wir den Trost und die Ermutigung verpassen, die Gott uns durch die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen schenken will. Also wage es, dich zu öffnen. Mach es zu einer Priorität. Seid keine Einzelgänger oder individualistische Christen. Und dann zweitens, öffnet eure Augen für solche, die wenig oder keine Gemeinschaft genießen. Ich freue mich, dass es hier in der Gemeinde so viele gute Freundschaften gibt. Es ist wirklich eine Freude zu sehen, wie ihr euch gegenseitig liebt und füreinander da seid. Also da kriege ich mit von den unterschiedlichsten Freundeskreisen. Aber es ist einfach zu vergessen, dass es hier auch einige Geschwister gibt, die am Rand stehen. Sei es, weil sie neu sind oder weil sie vielleicht sozial nicht so kompetent sind. Das gibt es auch. Auch sie brauchen diese tröstende, diese stärkende Gemeinschaft. Ich möchte uns also ermutigen, offen dafür zu sein, neue Leute in unsere Gemeinschaft mit hineinzunehmen. Nach dem Gottesdienst schau, ob jemand in deiner Nähe sitzt und so aussieht, als habe er noch kaum Anschluss gefunden. Und falls jemand, der dich kennt, zu schnell ist und dich zuerst anspricht, dann frag ihn nett, ob ihr zu zweit die neue Person begrüßen könnt. Ja, dann hat die neue Person gleich zwei neue Freunde. Also ich kann sagen, so habe ich das erlebt, als ich hier in der Gemeinde gekommen bin. Und gleich an dem ersten Abend habe ich so viele Leute kennengelernt. Und ich hoffe und bete, dass jeder, der hier kommt, diese Erfahrung hat. Und halte vor allem Ausschau nach solchen, die sich grundsätzlich mit Kontakte knüpfen schwer tun. Die brauchen das am meisten. Und ich weiß, dass einige das tun und das sogar sehr gut tun. Die haben ein Auge für solche und ich freue mich drüber. Aber ihr Lieben, es ist nicht nur die Aufgabe von ein paar Leuten. Jeder darf sich hierzu berufen fühlen und sich von Gott zur Stärkung eines anderen gebrauchen lassen. Das sind meine zwei Herausforderungen für uns. Wage es, dich zu öffnen und öffnet eure Augen für solche, die wenig oder keine Gemeinschaft genießen. Wir sind ja Glaubensgeschwister und Gott will uns durch die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen stärken. Und er will andere durch die Gemeinschaft mit uns stärken. Lasst uns als Gemeinde uns von Gott gebrauchen lassen, damit die Gemeinschaft zur Stärkung und zum Trost von uns allen dient. Somit wird Gottes Beistand in unserem Leben immer realer durch die Gemeinschaft miteinander. Getröstet durch die Gemeinschaft miteinander. Jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt. Gesegnet von Gott für das Glaubensleben. Gesegnet von Gott für das Glaubensleben. Verse 23 und 24. Friede sei mit den Brüdern und Liebe mit Gott und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die lieb haben und unseren Herrn Jesus Christus in Unvergänglichkeit. Es ist einfach, die Segensworte am Ende eines Briefes einfach schnell zu lesen und nicht über sie nachzudenken. Wir behandeln sie ein bisschen wie das liebe Grüße oder freundliche Grüße am Ende unserer E-Mails. Einfach als eine Formel, die dazugehört. Sonst wäre ein bisschen komisch das Ende des Briefes. Ich glaube aber nicht, dass die Epheser die Worte so gelesen hätte. Auch deswegen, weil Paulus nicht immer den gleichen Segen am Ende seiner Briefe ausspricht. Ja? Also das allein sagt uns, das ist keine bloße Formel oder Floskel, die er da benutzt. Aber auch darüber hinaus, die Epheser haben diese Segensworte bestimmt sehr geschätzt. Für sie ist es gut möglich, dass das als eine Rückbesinnung wirkte auf das, was Paulus ihnen am Anfang des Briefes geschrieben hat, ja, um sie zu ermutigen. Jene Dinge, wovon er redete, ja, will Paulus ihnen wieder zusprechen. Wir schauen uns das gleich im Detail nach. Aber zuerst ist meine Frage an uns, ist es uns bewusst, wie kostbar diese Segensworte sind für unser Glaubensleben? Und grundsätzlich jedes Segenswort in der Bibel. Segensworte gründen sich in Gottes Verheißungen an die Menschen, für die die Segensworte eben bestimmt sind. Das heißt, alle Gläubigen, denn in Jesus sind alle Verheißungen Ja und Amen, sagt die Bibel. Und Segensworte, also ein Segen zuzusprechen, heißt also, die Verheißungen Gottes, die er seinen Kindern gibt, auf sie herbeizurufen. Es heißt nicht nur, ich wünsche dir diese Sachen, ja, zum Beispiel, wenn man jemandem sagt, einen schönen Tag wünsche ich dir oder gute Besserung wünsche ich dir. Das ist nur ein Wunsch. Es ist viel mehr als das. Ein Segenswort kommuniziert Folgendes. Gott hat das dir versprochen, daher spreche ich das dir zu. Deshalb ist es wichtig, dass wir nicht leichtfertig mit Segensworte umgehen. Und wir können das auf zwei Weisen tun. Das eine dadurch, dass wir Menschen zusprechen, was Gott ihnen nie verheißen hat. Aber oft, glaube ich, bei uns ist es das andere Gefahr, die Segensworte nicht zu glauben oder uns nicht durch sie ermutigen zu lassen. Sie mehr wie einen Wunsch hören. Daher lasst euch ermutigen durch diesen Segen. Denn es gilt uns auch als Kinder Gottes. Ja, konkret spricht Paulus uns, den Glaubensgeschwistern, vier Dinge zu, die wir von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus haben. Friede, Liebe, Glauben und Gnade. Lass uns kurz über diese vier Sachen nachdenken. Und wir müssen nicht länger nach ihrer Bedeutung schauen, denn Paulus hat die, wie ich schon gesagt habe, im ersten Teil des Briefes schon wunderbar behandelt. Wenn er Friede wünscht, da können wir daran denken, wie Paulus sagt in Kapitel 2, dass wir mit Gott versöhnt sind. Es gibt absolut keine Mauer mehr, keine Trennung mehr zwischen uns und Gott, wie Epheser 2 uns gelehrt hat. Ja, da lesen wir, dass Jesus unser Friede ist. Er hat das Gesetz, das in Gebote gefasst war, abgetan, damit er in sich selber Frieden macht und uns versöhnt mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Durch ihn haben wir alle, die an ihm glauben, in einem Geist den Zugang zum Vater. Wir haben Frieden mit Gott. Er ist nicht mehr gegen uns, sondern er ist für uns. Sündenlasten und Schuldgefühle müssen uns nicht mehr belasten oder uns von Gott fernhalten. Ja, wir haben fröhlichen, friedlichen Zugang zu ihm. Er freut sich über uns. Du musst nichts mehr fürchten als Christ. Ja, kein Zorn, keine kalte Schulter von Gott. Da herrscht vollkommener Friede zwischen Gott und uns. Und dieser Friede wird den Ephesern und uns zugesprochen. Friede. Liebe. Gott liebt uns mit einer ewigen Liebe, die unseren menschlichen Verstand übersteigt. Ja, das haben wir auch an unterschiedlichen Stellen gehört. In Epheser 1 lesen wir, ehe der Welt war, in seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Nichts, was wir gemacht haben, hat dazu geführt, dass er uns geliebt hat, sondern er hat uns geliebt, bevor wir überhaupt da waren. Und dann in Kapitel 3 lesen wir, dass Christus durch den Glauben in unsere Herzen wohne. Also das ist ein Gebet von Paulus. Er betet, dass Christus durch den Glauben in unsere Herzen wohne. Und wir in der Liebe eingewurzelt und gegründet, begreifen, welche die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit wir erfüllt werden mit der ganzen Gottesfülle. Paulus sagt in diesem Gebet, wir begreifen nicht mal, wie sehr Gott liebt. Und er will beten, dass wir begreifen mehr und mehr, wie sehr uns Gott liebt. Ja, Eltern lieben ihre Kinder und nach ihren Fähigkeiten tun sie alles, damit es ihnen gut geht. Wie viel mehr Gott, der alles tun kann und der genau weiß, was gut für uns ist. Und der alles lenkt, sodass es für seine Kinder zum Besten dient. Ja, er hat uns in seinem Sohn Jesus schon das Beste gegeben. Wie wird er dann nicht alles Geringere geben, wenn es für sie gut ist? Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass diese Wörter euch überzeugt. Ihr seid geliebte Kinder. Und diese Liebe wird uns zugesprochen. Glauben. Ja, das ist mit der Liebe verbunden hier. Der sagt Liebe mit Glauben. Und ich glaube, das ist eine kurze Wiederholung des Gebets am Ende von Kapitel 3, die ich auch gerade zusammengefasst habe. Ja, Paulus betet dort und spricht es hier den Glauben, den Gläubigen zu. Ja, dass die Christen diese Liebe immer mehr begreifen können. In anderen Worten, dass sie immer mehr glauben, dass Gott sie wirklich liebt und in welchen Ausmaßen er sie liebt. Ja, Gott schenkt gerne Glauben. In Epheser 2, Vers 8 lesen wir, dass wir aus Gnade gerettet sind durch Glauben und das nicht aus uns selbst, sondern Gottes Gabe ist es. Auch den Glauben, den wir haben, ist Gottes Geschenk. Und er will mehr davon geben. Ja, nicht nur unsere Errettung kommt von Gott, sondern auch die Fähigkeit, dies anzunehmen. Und Gott will Glauben schenken, um noch mehr zu verstehen, noch mehr anzunehmen, wie sehr er für uns ist. Und dieser Glaube wird uns zugesprochen. Er will uns das geben. Und dann am Ende Gnade. Gnade allen, die den Herrn lieben, also allen, die Christus vertrauen. Mit Gnade hat dieser Brief gestartet. Ja, das umgibt alles, was Gott für uns tat und tut. Gnade ist Gottes unverdientes Wohlwollen und seine Gunst uns gegenüber, die durch Christi Tod für alle Glaubenden erworben wurden. Und aufgrund seiner Gnade hat er uns vor Grundlegung der Welt erwählt und vorherbestimmt, seine Kinder zu werden. Aufgrund seiner Gnade hat er uns erlöst und unseren Sünden vergeben. Aufgrund seiner Gnade hat er uns zu seinen Erben gemacht. Aufgrund seiner Gnade hat er uns mit seinem Geist versiegelt, der die Garantie ist, dass er uns niemals loslassen wird. Und deshalb schreibt Paulus den kleinen Nachsatz ganz am Ende in Unvergänglichkeit. Das heißt ewig. Es vergeht nie. Diese Gnade wird dir, lieber Christ, zugesprochen. Das sind die Segensworte, die Paulus für die Epheser und für uns haben. Die sind keine Wünsche. Die sind Gottes Verheißung an uns. Und wir dürfen sie gerne hören und uns dadurch ermutigen lassen. Sei durch den sehr realen Beistand Gottes, durch Gebet, durch die tröstende Gemeinschaft mit deinen Glaubensgeschwistern und durch seine kostbaren, konkreten, mutmachenden Segen gestärkt und ermutigt. Dafür möchte ich auch beten. Vater, wir danken dir für diese wunderbare Arten, die du uns geschenkt hast, wie du uns dein Beistand real, konkret machen will in unserem Leben. Und ich bete, Herr, dass du uns hilfst, die mehr zu schätzen. Herr, dass wir das Gebet als wirklich dieses wunderbare Privileg sehen, dass es ist. Dass wir die Gemeinschaft unter Gläubigen wirklich schätzen. Und dass wir nicht den Segen verpassen, der damit kommt. Und den Trost, den damit kommt. Und Vater, wir beten auch, dass wir deine Verheißungen in der Schrift wirklich ernst nehmen, zu Herzen nehmen, dass wir diese Segen wirklich zu Herzen nehmen, Herr, und dadurch ermutigt werden. Weil wir wissen, dass du dich uns diese Dinge nicht einfach wünschst, sondern dass du sie uns gibst. Bitte lass das wirklich Wurzel in unserem Herzen nehmen, Herr, diese Wahrheiten, sodass wir ermutigt sind, sodass wir uns sicher sind deines Beistands in unserem Leben, sodass wir kämpfen, sodass wir weiter nach deinem Willen leben, zu deiner Ehre. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.